Kattoschuh 271. Stoppe alle Gedanken. Zen-Meister Wolun sagte in einem Vers: Wolun hat die Fähigkeit, erfolgreich alle Gedanken zu stoppen. Keine Umstände bewegen seinen Geist. Tag für Tag wächst die Erleuchtung. Setzt euch bequem hin, wenn ihr wollt. Wolun hat die Fähigkeit, erfolgreich alle Gedanken zu stoppen. Keine Umstände bewegen seinen Geist. Tag für Tag wächst die Erleuchtung. Ach, das klingt sehr schön. Als ich das erste Mal gelesen habe, nicht in dieser Koransammlung, sondern im Sutra des sechsten Patriarchen, gefiel mir das. Etwas andere Fassung. Wolun hat Wege und Mittel, um den Geist von allen Gedanken zu trennen. Wenn keine Bedingungen auf den Geist wirken, wird sich der Bodhi-Baum stets entfalten. Das enthält ja schon mal eine frohe Botschaft. Es gibt so etwas wie Wege und Mittel, mit denen ich den Geist von den Gedanken befreien kann. Und wenn aufgrund dieser Tatsache mein Geist dann vollkommen leer wird, wird sich die Baum stets entfalten. Oder wie es in der anderen Übersetzung steht, wächst Tag für Tag die Erleuchtung. Ein schöner, ein klarer Weg. Und alles, was man noch rausfinden müsste, wäre, wie geht das? Den Geist von allen Gedanken trennen. Ich gebe gleich schon mal die Auflösung vorweg aus dem Lehrerheft des sechsten Patriarchen. In Sutra steht, als er dies hörte, sagte der Patriarch, diese Stanze beweist, dass der Verfasser die Geistessenz noch nicht vollständig verwirklicht hat. Ihre Lehre in die Praxis umzusetzen, würde keine Befreiung erzeugen, den Betreffenden aber umso fester binden. Hierauf äußerte er folgende Stanze. Weilang, ist der sechste Patriarch, hat keine Wege und keine Mittel, um den Geist von allen Gedanken zu trennen. Bedingungen wirken oft auf meinen Geist. Und so frage ich mich, wie der Bodhi-Baum wachsen kann. Und weil das der sechste Patriarch ist, hat er natürlich recht. Nach dem, was ich am Anfang erzählte über die verschiedenen Arten von Zen, kann man erkennen, dass das, was in diesem ersten Gedicht dargestellt wird, dass das dem Zen des kleinen Fahrzeugs entspricht. Also nicht dem Theravada-Weg, sondern kleines Fahrzeug, wirklich in dem Sinne, als Gegensatz zu dem kompletten Fahrzeug, eine Einschränkung, unvollständig, engherzig, kleingeistig, beschränkt. Wirklich, Hinayana ist wirklich ein Schimpfwort aus Mahayana-Sicht. Also wenn ich von Hinayana rede, dann rede ich nicht von der Theravada-Schule, sondern von dieser Geisteshaltung. Also, wenn ich wirklich dieses Modell benutze oder das glaube, dass es darum ginge, meinen Geist von allen Gedanken zu trennen und dass das Erleuchtung ist, wenn mir das gelungen ist, dann erzeuge ich eine neue Anhaftung. Die Anhaftung an diesen leeren Geist oder an den blanken Spiegel, an das Nichtdenken. Und weil da nichts passiert im Geist in solchen Momenten, leide ich auch nicht. Deswegen ist das so beliebt, dieser Zustand, wenn man ihn zumindest annähernd erreicht. In diesem Zustand ist kein Leiden wirksam. Also aus buddhistischer Sicht ist das ja Befreiung vom Leiden. Gute Sache. Darum geht es doch eigentlich. Das Problem damit ist nur, wie ich schon sagte, es ist ein eingefrorener Geisteszustand. Und es wird nicht so bleiben. Das ist das, was Wei Lang letztendlich mit seinem Gedicht meint. Es wird sich verändern. Wenn du an dieser Form des Geistes festhältst, an diesem leeren, gedankenlosen Geist, hast du eine neue Anhaftung, du erzeugst eine neue Unterscheidung, du erzeugst wieder einen Wunschzustand im Gegensatz zu deinem wahren Zustand. Und so, sagt der Buddha, entsteht Leiden. Immer nur, wenn ich einen Sollzustand dem Ist-Zustand gegenüberstelle. Also aus Sicht des fortgeschrittenen sechsten Patriarchen ist das Unsinn. Was genau ist Unsinn? Ist es Unsinn, Wege und Mittel zu finden, den Geist von den Gedanken zu trennen? Das könnte man jetzt erstmal so interpretieren. Wenn das so wäre, dann wäre aber ungefähr 50% der Zen-Literatur falsch. Denn an ganz, ganz vielen Stellen ist definitiv die Rede davon, dass man Gedanken abschneiden soll. Wenn wir mit dem Mumonkan anfangen, erstes Koan, also der Einstieg in die formelle Zen-Übung. Erster Satz, zweiter Satz aus Mumons Kommentar. Wenn du Zen verwirklichen willst, musst du durch die Schranke der Patriarchen hindurch. Um diese unvergleichliche Verwirklichung zu erreichen, musst du den Lauf deiner Gedanken vollständig abschneiden. Wenn du dieses Tor nicht durchschreitest und den Lauf deiner Gedanken nicht abschneidest, dann wirst du wie ein Schatten sein, der an Büschen und Unkraut haftet. Und so weiter. Also, an ganz vielen Stellen ist die Rede davon, Gedanken abzuschneiden. Gedanken nicht aufkommen zu lassen. Den Geist leer machen. Und wenn man das endlich verinnerlicht hat, dass es darum anscheinend ja im Zen geht, sonst würde es nicht gleich ganz am Anfang im Mumonkan stehen, kommt so etwas wie die Antwort des sechsten Patriarchen, der sagt, wer das glaubt, der hat Zen nicht wirklich verstanden. Wie können wir diesen Widerspruch auflösen? Müssen wir den überhaupt auflösen? Können wir nicht einfach sagen, der sechste Patriarch wird schon recht haben? Deswegen ist er ja der sechste Patriarch. Quasi der Erfinder der Form von Zen, die wir heute üben. Können wir den anderen Teil nicht einfach weglassen? Steht ja im Sutra des sechsten Patriarchen, dass das falsch ist mit dem Spiegelputzen und so. Das ist nicht ganz das richtige Verständnis dieser Geschichte. Also, wenn der designierte Nachfolger sein Gedicht schreibt und das Sutra zu dem Schluss kommt, dass das nicht die letztliche Sichtweise ist, dann heißt das keinesfalls, dass das überflüssig ist, dass das nutzlos ist. Vielleicht auch nicht mal, dass wir uns das ersparen können. Wenn wir nochmal das Gedicht nehmen, andere Gedicht. Unser Körper kann mit dem Bodhi-Baum verglichen werden. Unser Geist mit einem klaren Spiegel. Sorgsam wischen wir ihn von Stunde zu Stunde ab und lassen keinen Staub auf ihn fallen. Ja. War die falsche Strophe. Wenn man dem Sutra glaubt, damit wird man nicht der sechste Patriarch. Das reicht nicht. Steht auch gleich darunter, der Patriarch wusste aber schon, dass Xinshao das Tor der Erleuchtung noch nicht durchschritten hatte und dass er die Geistessenz nicht kannte. Aber trotzdem lässt er dieses Gemälde nicht übermalen. Hintergrundgeschichte ist ja eigentlich, dass ein Maler vorbeikommt und die Wände neu bemalen soll. Und er sagt zu dem Künstler, dass er das jetzt nicht machen muss, weil da steht ja dieses schöne Gedicht. Und er kommentiert es. Es wird am besten sein, die Stanze stehen zu lassen, damit die Leute sie studieren und rezitieren können. Wenn sie ihre Belehrung in die Praxis umsetzen, werden sie von einer Wiedergeburt in diesem üblen Reichen der Existenz befreit werden. Das Verdienst, das sich einer dadurch erwirbt, wird wahrlich groß sein. Hierauf ordnet er an, Weihrauch zu verbrennen und allen Jüngern ihr ihre Verehrung zu bezeugen und sie aufzusagen, damit sie die Geistessenz erreichen könnten. Nachdem sie sie rezitiert hatten, riefen sie alle aus, wahrlich ausgezeichnet. Also, der fünfte Patriarch sagt, das ist nicht die letzte Erkenntnis, könnte man sagen. Aber trotzdem lobt er dieses Gedicht. Es reicht nicht, um Patriarch zu werden, aber es ist nicht schlecht. Es geht schon in die richtige Richtung. Erstmal, ihr könnt das benutzen, um euren Geist zu trainieren. Und wenn ihr euch daran haltet, werdet ihr zumindest schon mal in einer Wiedergeburt in den üblen Reichen der Existenz befreit. Großes Verdienst. Großes Verdienst. wenn jemand das in einem Zen-Kontext sagt, muss man natürlich auch immer schon misstrauisch sein. Aber gut, der fünfte Patriarch arbeitet mit diesem geschickten Mittel und gibt den Leuten, für die diese Sichtweise noch hilfreich ist, dieses Gedicht als Werkzeug mit an die Hand. Also, der Geist ist ein klarer Spiegel und von Stunde zu Stunde wischen wir ihn ab und lassen keinen Staub auf ihn fallen. Brauchen wir das? Ist doch falsch. Warum fangen wir nicht gleich mit der endgültigen Übung an? Warum sagen wir nicht einfach, sowas gibt es nicht, es gibt keinen Spiegel, nirgendwo kann sich Staub niederlassen. Wenn das die letzte Wahrheit des Zen ist. Der Punkt ist einfach, wir können das nicht. Die meisten von uns können das nicht. Zu sagen, nirgendwo kann sich Staub niederlassen, bedeutet, vollkommen zu akzeptieren, dass der eigene Geist Buddha ist, so wie er ist. Und zwar nicht der klare Geist, nicht der geputzte Geist, nicht der spiegelnde Geist, der Geist, so wie er ist. Der Geist, der unzufrieden ist, der Geist, dem dieses Geklapper da draußen auf den Wecker geht, der Geist, der müde ist, der Geist, der nicht hier sein will, der Geist, der das hier alles kalt findet, der Geist, der denkt, wann ist dieser Scheiß endlich vorbei. Alle diese Geister in uns sind Buddha, sagt der sechste Patriarch. Das bedeutet, es gibt keinen Staub. Alles, was in meinem Geist ist, alles, was mein Geist produziert, ist nicht getrennt von Buddha. Ist vollkommen rein, vollkommen klar. Also macht es überhaupt keinen Sinn, davon zu reden, irgendetwas reinigen zu wollen, putzen zu wollen, klar machen zu wollen, jede Stunde mit einem Lappen über den Spiegel zu gehen. Für die meisten von uns ist das komplett inakzeptabel. Diesen Schritt können wir meistens nicht gehen. Und wenn jemand uns das sagt, was in fast jeder Mahayana-Schrift drinsteht, dass wir jeden Tag in Hanya Shingyo rezitieren, mittlerweile ja auch auf Deutsch, also eigentlich müssten wir es mitkriegen, was da steht, dass es nichts gibt, was zu verwirklichen ist oder sowas, naja, steht da irgendwie. Vielleicht werde ich das irgendwann verstehen. Jetzt in diesem Moment, das konkret auf mich zu beziehen, ist uns meistens nicht möglich. Deswegen brauchen wir Werkzeuge, geschickte Mittel. Eines dieser geschickten Mittel ist, Überraschung, den Geist putzen. Was passiert, wenn wir den Geist putzen? Wenn wir den Geist putzen, erkennen wir, dass das, was wir normalerweise erleben, dieses Hin und Her von Gedanken, die wir nicht als Buddha akzeptieren können, dass das nicht beständig ist, dass das keine feste Existenz hat. Genauso wie das Bild des Spiegels oder das auch sehr oft verwendete Bild des Mondes. Der Mond ist die ganze Zeit da, aber manchmal sind halt Wolken davor. Dann sehe ich den Mond nicht. Wenn man in diesem Bild bleibt, dann geht es darum, zu erkennen, dass der Mond immer da ist, den Mond immer sehen können. So wie wir das Bild aber verstehen, ist es meistens so, dass wir sagen, der Mond ist die Erleuchtung, die Wolken davor nicht, die gehören nicht dazu. Das ist die Begrenzung in diesem Bild. Aber weil der Mond so schön hell leuchtet und klar ist, ist das sehr eingängig für uns. Genauso eingängig ist für uns der klare, blanke Spiegel. Wenn wir auch nur ansatzweise diesen klaren, blanken Spiegel mal etwas erleben, dann erkennen wir zumindest die Leerheit der Wolken, der Gedanken, die davor vorbeiziehen, die Leerheit des Schmutzes, der sich darauf niederlässt. Wir haben zwar das Gefühl, dass wir die ganze Zeit alles, was da an Schmutz aufkommt, wegmachen müssen. Das ist das Problem mit dieser Übung. Aber das Positive bei dieser Übung ist, ich bekomme erstmals einen Einblick darin, wie es sein könnte, wenn ich keinen Schmutz mehr sehe. Denn das ist das, was die beiden Gedichte und die beiden Stufen verbindet. Es gibt keinen Schmutz mehr. Es gibt eine Wahrnehmung von Reinheit. Eine Wahrnehmung von, es ist nichts Störendes mehr da. Alles ist so, wie es sein soll. Auf der Ebene des Spiegelpolierens ist das noch bedingt. Es ist bedingt durch die Abwesenheit von Gedanken. Und da Gedanken immer wieder kommen, muss ich sie immer wieder entfernen. Weil ich Gedanken als Schmutz klassifiziere, muss ich weiter putzen und werde damit nicht fertig. Endgültig fertig, in Anführungsstrichen, werde ich, wenn ich dahin komme, dass ich sage, es gibt überhaupt keinen Unterschied zwischen dem klaren Spiegel und dem Staub. Der Mond ist genauso der klare Geist wie die Wolken vor dem Mond. Auch wenn ich den Mond nicht sehen kann, ist der klare Geist vollkommen gegenwärtig. Ich muss mir nicht vorstellen, wenn die Wolken vorbeiziehen, ja, dahinter ist ja der helle Mond. Sondern der helle Mond und die Wolken gehören zusammen. Sie sind beide der klare Geist. Also, die Übung, Gedanken abzuschneiden, Gedanken zu mindern, erfolgreich alle Gedanken zu stoppen, ist nicht sinnlos für die meisten von uns, sondern sie ist hilfreich. Und wie ich sagte, das Mumonkan fängt mit einer Beschreibung an, die beinhaltet, dass es darum geht, sich darum zu bemühen. Nicht als letztes Ziel vielleicht, aber das ist der erste Schritt. Deswegen ist es eben doch hilfreich, herauszufinden, wie gehe ich mit meinen Gedanken um? Wie komme ich dahin, dass meine Gedanken, der Staub, die Wolken zumindest mal eine Lücke lassen, damit ich mal ein Gefühl dafür bekomme, wie denn der Mond aussieht. Was für ein Gefühl das ist, wenn da dieser reine, helle Mond ist, ohne irgendeine Störung. Raphael hat früher Aussprüche von seinem ersten Lehrer Nagaya Roshi aufgeschrieben und hat uns irgendwann mal so einen kopierten Zettel gegeben, wo die alle drauf waren. Und einer von denen war: Ich bin der glücklichste Mensch der Welt, denn ich habe heute den Mond gesehen. Und tatsächlich, wenn wir uns so eine Situation vorstellen, nicht hier in der Großstadt, schwierig, am besten irgendwo in den Bergen oder auf dem Land, wo, oder vielleicht auch an einem Ufer, wo der Mond hell und klar scheint, und wir hochschauen zum Mond, der durch nichts verdeckt ist, sondern aus seiner eigenen Kraft. Wir wissen natürlich, dass es eigentlich die Sonne ist. Aber für uns sieht es so aus, als würde er aus eigener Kraft strahlen. Das kann uns schon ein Gefühl dafür vermitteln, wie es sich wohl anfühlt, wenn mein Geist vollkommen einverstanden ist mit dem, was gerade da ist. Wie kommen wir dahin, den Mond zu sehen? Wie können wir unsere Gedanken stoppen? Also der sechste Patriarch sagt, das ist falsch, letztendlich. Oder das ist nicht das Ende der Übung, das ist vielleicht die bessere Beschreibung. Aber es gibt ganz viele Anleitungen dazu. Und wenn wir das nicht tun, wenn wir diesen Versuch nicht machen, dann würde Mumon sagen, steht irgendwo in den Zen-Warnungen, wir spielen mit unserem Geist. Zwischen Tagträumen und Wachsamkeit hin und her zu schwanken, heißt mit deinem Geist zu spielen. Das macht man manchmal während Sessions. Dann kommt man in irgendwie so eine Phase und dann fängt das Kino an zu laufen und dann spielt mein Geist mir irgendetwas vor und ich ergänze irgendetwas. Dann kriege ich mal Gelegenheit, ich habe ja viel Zeit, irgendwelche Sachen zu bearbeiten, mir Sachen gründlich auszudenken, wie ich irgendetwas später mache. Das ist weder gut noch schlecht, aber es bedeutet, mit dem Geist zu spielen. Wie komme ich davon weg? Ich komme davon weg tatsächlich wieder, indem ich meine Gedanken stoppe. Wie geht das? Es wird eigentlich nie gelehrt, auch in anderen Meditationsanweisungen, nicht buddhistischen, dass man sagt, drück diesen Gedanken beiseite, schieb den weg, mach den weg oder sowas. Warum nicht? Das hat einen ganz einfachen Grund. In dem Moment, wo ich so etwas versuche, muss ich dem Gedanken Aufmerksamkeit schenken. Und dadurch wird der Gedanke stark. Wenn ich feststelle bei einem Session, dass ich müde bin und mich richtig darin verbeiße, diese Müdigkeit loswerden zu wollen, wird das Ergebnis sein, dass du noch müder wirst, weil du machst aus der kleinen Müdigkeit, vielleicht erstmal nur so eine dumpfe Hintergrundstörung ist, ein riesiges Problem. Und du konzentrierst dich auf das Problem. Und etwas, was klein wie eine Erbse ist, wird so groß wie ein großer Globus oder ein Riesenkürbis und nimmt deine ganze Aufmerksamkeit ein und durchstrahlt deinen Geist. Also, Gedanken dadurch loswerden, dass ich sie, wenn sie aufgetaucht sind, versuche wegzuschieben, funktioniert nicht. macht sie stärker, führt eigentlich nur dazu, dass ich endlos gegen mich selbst kämpfe. Was kann ich also tun? Was ich tun kann, ist genau das Gegenteil tun. Wenn ich eben sagte, wegschieben, gibt den Gedanken Aufmerksamkeit, dann heißt es umgekehrt, meine Aufmerksamkeit auf irgendetwas anderes festrichten, bedeutet, die Gedanken zu schwächen. Wenn meine Aufmerksamkeit groß genug ist, meine Wachheit, dann werden die Gedanken gar nicht erst aufkommen. Ein schönes Bild dafür, obwohl ich es überhaupt nicht weiß, ist eine Katze, die auf der Lauer liegt. Es kann natürlich sein, dass die Katze währenddessen denkt, ich muss unbedingt Breckis kaufen. Aber das glaube ich nicht. Die Katze sieht eigentlich so aus, als wäre sie nur damit beschäftigt, zu gucken. Die Katze ist vollkommen absorbiert von der Aufmerksamkeit auf das zu jagende Wild vor ihr. Nichts anderes. Genau diese Fähigkeit haben wir auch alle. Wir haben diese Fähigkeit eingebaut. Brauchen wir. Wenn wir diese Fähigkeit nicht hätten, könnten wir in kritischen Situationen nicht effektiv genug handeln. War bestimmt schon zu Zeiten der Mammutjagd so. Wenn die Mammutherde gerade um die Ecke kommt und man sie in die Grube treiben will und es alles darauf ankommt, dass man zur richtigen Zeit die Mammuts in die richtige Richtung treibt mit Schreien und zur richtigen Zeit aus dem Weg springt, dann kann man nicht darüber nachdenken, ob man vielleicht am nächsten Tag die Höhle in einer anderen Farbe streichen würde. Ocker würde ja eigentlich auch ganz gut aussehen. Geht nicht. Eingebaute Fähigkeit. Und wenn wir uns angucken, wie das funktioniert, kann man in den Kampfkünsten lernen, kann man aber auch beobachten. In Situationen, wo so etwas der Fall ist, benutzen wir tatsächlich unseren Atem. Wir benutzen unseren Atem, um unseren Geist zu kontrollieren. Atem und Geist arbeiten zusammen, um uns einen wachen Geisteszustand zu verschaffen. Deswegen ist Atemzählen so eine gute Übung. Atemzählen hat einerseits den Zweck, uns unseres Geistes bewusst zu werden, aber andererseits auch unseren Geist ein bisschen, minimal, dadurch zu beeinflussen, dass wir den Atem beeinflussen. Wenn wir Anleitungen dazu geben, wie Atemzählen geht, dann sagen wir das meistens nicht, dass Atemzählen eine Form von Pranayama, wie es im Yoga heißt, ist, eine Form, über die Atmung den Geist zu kontrollieren. Im Yoga gibt es viel intensivere, explizitere Methoden, das zu machen, und das ist tatsächlich in den buddhistischen Meditationsmethoden nicht erwünscht. Denn es geht darum, den Geist von sich selbst zur Ruhe kommen zu lassen. Das heißt, die Aufmerksamkeit wird auf den Geist, die Aufmerksamkeit wird auf den Atem gerichtet und dadurch beruhigt sich der Geist. Gleichzeitig, während sich der Geist beruhigt, beruhigt sich der Atem weiter. Das heißt, ich habe eine Rückkopplung, die dazu führt, dass Geist und Atem sich zusammen beruhigen. Wenn ich also versuchen will, von Gedanken frei zu werden, kann ich genau das benutzen. Eine Sitzhaltung ist wichtig, die gehört auch dazu, die gehört hauptsächlich zum Atem, warum wir diese Sitzhaltung haben. Deswegen, weil sie uns erlaubt, frei zu atmen. Ungehindert tiefe Bauchatmung zu praktizieren. Und dann, nach der Sitzhaltung, kommt die Atmung. Ihr könnt die Atmung wirklich als Werkzeug benutzen, um euren Geist wach zu machen und konzentriert zu machen. Einfach, indem ihr versucht, Energie, Aufmerksamkeit, Konzentration, ihr könnt auch sagen Kraft, in den Atem zu legen. Und wenn ihr mit Koans übt, könnt ihr das auch benutzen. Also, wenn ihr zum Beispiel ein Koan habt, wie, was ist der Klang der einen Hand? Dann könnt ihr das innerlich mit eurem Atem rezitieren. Was ihr abgelenkt sein könnt, während ihr zuhört, ist es für mich nicht möglich. Wenn ich das mit voller Energie vollständig rezitiere, kann ich währenddessen an nichts anderes denken. Geht nicht. Also, ihr könnt den Atem benutzen als Mittel, eure Wachheit zu verstärken und eure Konzentration zu fokussieren. Und diese beiden Dinge zusammen, diese Wachheit und die Konzentration, erlauben euch dahin zu kommen, nicht Gedanken abzuschneiden, in dem Sinne, dass sie schon da sind und ihr versucht sie jetzt irgendwie umzuhacken, sondern an den Punkt zu kommen, wo Gedanken gar nicht erst entstehen. Das ist das Entscheidende letztlich bei dieser Übung. Ihr müsst nicht dahin kommen, dass ihr Gedanken, die da sind, loswerdet, sondern ihr müsst vor das Denken kommen. Ein Großteil Sazen-Übung ist wirklich vor das Denken kommen. An den Ort, an den Zeitpunkt kommen, bevor die Gedanken eingesetzt sind. Wenn ihr wach seid und mit voller Aufmerksamkeit beobachtet oder wenn ihr sucht, deswegen sind Koans so günstig als Hilfsmittel, wenn ich auf der Suche bin, dann habe ich keine Zeit, selbst etwas zu produzieren, weil meine Aufmerksamkeit richtet sich auf das, was ich suche. Und je fanatischer oder je intensiver ich suche, desto stärker ist dieser Effekt. Also, wenn ihr versuchen wollt, vor das Denken zu kommen, ist Suchen eine große Hilfe. Die Haltung ist wichtig. Der Atem ist wichtig. Die Ausrichtung des Geistes auf den Atem und der suchende Geist. Und ihr könnt das wiederum kombinieren. Ihr könnt, wenn ihr eine Frage habt, ihr könnt diese Frage auch innerlich rezitieren und versuchen, ganz in diese Frage einzusinken. Das ist sehr wirksam und funktioniert bei uns meistens nicht im normalen Alltag, wenn irgendeine Frage uns umtreibt, weil sofort die ganzen Antworten auf uns einstürmen und wir uns mit den Antworten beschäftigen. Das heißt, wir hören sofort mit dem Suchen auf. Ich habe ja was gekriegt, das probiere ich jetzt erstmal aus. Das ist auch für ganz viele Alltagsproblemlösungen vollkommen in Ordnung. Aber das, was wir hier suchen, den klaren Geist oder den Geist vor dem Denken, das würde damit einfach nur vollgemüllt. Das heißt, wir müssen lernen, beim Suchen zu bleiben. Ganz in diese Suche hineinzugehen und auf das, was dann auftaucht, als Reaktion auf diese Suche, nicht weiter zu beachten. Es ist einfach nur durch uns durchhallen lassen, wie in einer leeren Kirche. Es zieht da durch, aber es ist nicht wichtig, sich damit zu beschäftigen. Wichtig ist die Suche. Meine ganze Wachheit, meine ganze Konzentration auf die Suche ausrichten. Wenn ihr das tut, wenn ihr euch darum bemüht, dann habt ihr die Chance, Lücken in dem ununterbrochenen Fluss des Zen zu finden. Nach und nach. Wie der sechste Patriarch sagt, es geht nicht darum, den Fluss endgültig zum Versiegen zu bringen. Letztendlich. Der Fluss ist vollkommen in Ordnung, so wie er ist. Das Problem ist, was ich mit dem Fluss mache. Aber um diese Natur des Flusses zu erkennen, seine Vergänglichkeit, seine Leerheit, ist es äußerst hilfreich, wenn solche Lücken entstehen und ich sie bewusst erleben kann. Das sind die ersten Vorboten, wie mein Geist sich anfühlen könnte, wenn meine Verhaftung an richtig und falsch, gut und böse, schmutzig und rein, ich und andere, wenn das alles verschwunden ist und welche Art von Erfahrung das sein könnte. Wie gesagt, die Übung endet nicht da. Und wenn ich glauben würde, die Übung würde da enden, dann würde das letztlich bedeuten, dass meine Freiheit davon abhängt, ob die Leute da draußen auf dem Gerüst rumklappern oder nicht. Und das wäre eine sehr große Einschränkung, weil ich kann nur ganz wenig dieser Gerüste auf dieser Welt kontrollieren. Aber es ist sehr hilfreich, als Einstieg zu erfahren, wie sich dieser Zustand anfühlen könnte, wenn ich von diesen Abhängigkeiten nicht mehr hin und her geworfen und in Anspruch genommen werde. Also einen kurzen Blick auf den klaren Mond zu tun. Vielleicht hilft euch das ein bisschen bei diesem Session, euch darüber klar zu sein, dass es um beides geht. Einerseits zu akzeptieren, den Geist so wie er ist, und andererseits die Erfahrung zu machen, wie sich ein Geist anfühlen könnte, wenn er nicht mehr von diesen ganzen Anhaftungen hin und her getrieben würde. Ich wünsche euch viel Erfolg weiter bei diesem Session. Vielen Dank.